Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Eis.
Doppelpunkt. Forum.
Rund um den Jahreswechsel wird überall zurückgeschaut auf das Vergangene und auch vorgeschaut auf das neue Jahr. Und bei all diesen Rück- und Ausblick ist dieses Jahr vor allem eins aufgefallen. Immer wieder ist das Wort Krise gefallen. So, dass es einen Haufen schon gar nicht mehr hören können. Das Wort Krise kommt aus dem Griechischen und hat ursprünglich nichts anderes bedeutet als Meinung oder Beurteilung, auch im Sinn von einer Entscheidung an einem Wendepunkt. Im Doppelpunkt-Forum auf DRS1 haben wir darum heute drei Leute mit pointierten Meinungen eingeladen. Von ihnen wollen wir erfahren, wie sie unsere Situation in dieser komplexen Welt im Jahr 2012 beurteilen. Krise ohne Ende. Was nun? Fragezeichen. Das Gespräch leitet Daniel Hitzig.
Wenn eine Wirtschaft nicht wächst, sondern schrumpft, dann redet man von einer Rezession. So weit sind wir noch nicht. Im Moment liegt das Wirtschaftswachstum in der Schweiz bei ziemlich genau 0%, also Stagnation. Aber die Aussichten für 2012, die sind doch eher düster. Gerhard Schwarz, Sie sind jahrelang Wirtschaftschef von der Neuen Zürcher Zeitung, der NZZ, arbeitet jetzt als Direktor von Avenir Suisse, dem liberalen Schweizer Think Tank, Denkfabrik. Jetzt redet man schon Monate, wenn eigentlich sogar nicht jahrelang, von der Krise. Wann und wo hat denn die aktuell schwierige Lage der Welt und der Weltwirtschaft ihren Anfang genommen?
Ja, so genau kann man das an sich nicht sagen. Im Allgemeinen redet man von 2007 und der Immobilienkrise in den USA. Aber eigentlich geht die Krise natürlich viel weiter zurück. Wir haben seit vielen Jahren oder fast Jahrzehnten einfach immer Angst gehabt davor, dass es nicht gerade Krise, aber mindestens Rezessionen gibt und hat darum immer mit billigem Geld versucht, das zu verhindern. Und das ist wahrscheinlich tiefer liegende Grund der Krise, viel mehr als die Immobilienkrise, die man jetzt so konkret festmachen kann.
Rudolf Strahm, best bekannt als ehemaliger Schweizer Preisüberwacher, langjähriger SP-Nationalrat und Ökonom. Die gleiche Frage.
Nein, auch das an
Sie.
Nicht.
Das war für den Psychoanalytiker nachher. Die gleiche Frage an Sie. Wann und wo hat denn die aktuell schwierige Lage, die Krise angefangen, Ihrer Meinung nach?
Der Auslöser war sicher 2007 mit der Liegenschaftenkrise in Amerika. Aber eigentlich hat sie, da bin ich gleicher Meinung, viel, viel früher angefangen. Nämlich mit der Liberalisierung der Finanzmärkte. In den 90er Jahren hat man schon angefangen, zuerst in England, Amerika, später auf dem europäischen Kontinent, die Finanzmärkte zu regulieren, den Banken weniger Vorschriften zu machen, weniger Eigenmittel bei den Banken, die ganze Boni-Wirtschaft, die dann damals ist als Neidökonomie denunziert wurde, in Amerika auch noch etwas, was man 60 Jahre nicht hatte, dass nämlich die Investmentbanken, also die Spekulationsbanken, sich wieder zusammenschliessen mit den üblichen Geschäftsbanken. Und der Zusammenschluss hat natürlich nachher das ganze Risikopotenzial erhöht. Also die ganze Deregulierungsstrategie, weniger Staatsstrategie, war eigentlich die tiefere Ursache gewesen, aber nicht der Auslöser.
Der dritte im Bund heute Abend ist der Peter Schneider, Psychoanalytiker und Kolumnist, der mit scharfem Blick verfolgt, wie das sich die Menschen verhalten, in der Krise, aber natürlich auch sonst. Gibt es denn beiden Einschätzungen, die wir jetzt gehört haben, zur aktuellen Krise aus Ihrer Sicht noch etwas beizufügen?
Höchstens noch den einen Gesichtspunkt, dass Krisen natürlich auch immer so einen Selbstlauf bekommen. Also es gibt dann self-fulfilling prophecies, die man sieht, wie zum Beispiel die Staatsanleihen, wie die Zinsen völlig ungeachtet ökonomischer Realitäten dann sozusagen in griechische Höhen schließen. Da hat es viel von solchen Herdentriebphänomenen und selbsterfüllenden Prophezeiungen, glaube ich.
Und um die ein bisschen genauer anzuschauen, haben wir Sie heute Abend auch eingeladen. Im Doppelpunkt-Forum heute wollen wir aber eigentlich weniger einen Rückblick machen. Uns interessiert heute Abend eigentlich vor allem die Frage, welche Auswege gibt es denn aus dieser Krise? Wir wollen also eher Fürsche als Hinterste schauen und nach Rezept fragen. Die Frage, die wir bei uns im Internet auf drs1.ch gestellt haben, vor der Sendung schon. Die lautet: Wie finden wir aus dieser Krisenspirale, die man ja fast schon beschreiben kann, wie finden wir aus dieser Krise raus? Und wir haben auch schon eine Reihe von Meinungen bekommen. Ich lese zwei, drei vor. Der Michael Hackermacher hat geschrieben: Wie lange dauert es denn noch, bis wir kapieren, dass mit Wachstum der Crash unvermeidbar ist? Die Krise ist wohl unvermeidbar, doch sollte nach einem Reset, also vorne anfangen, nicht das alte Spiel von neuem beginnen. Dann der Werner Wittmer aus Biel schreibt uns: Die Schuld wird von der Politik auf die Banken abgeschoben, obwohl die Politiker dafür die Hauptverantwortung tragen. Bereits die Subprime-Krise in den USA sei von der Politik ausgelöst worden. Heute sei etwa 30 Mal mehr Geld im Umlauf, als die Wirtschaft brauchen würde. Und effektiv angerichtet hat das letztlich die Politik. Und er kommt zum Schluss: Die Lösung wird nur durch schmerzhafte Einschnitte im aufgeblähten Sozialstaat möglich sein. Und dann noch eine dritte Wortmeldung von einem R. Marti. Er oder sie schreibt: Jetzt ging es darum, dass man wieder wichtige Werte ins Zentrum stelle. Auch er oder sie schreibt: Aufgabe vom Wachstumswahn, Nachhaltigkeit, Kooperation, Frieden, Gemeinschaftssinn und Besinnung auf die wesentlichen Bedürfnisse, nicht nur vom Mensch, sondern auch von der Natur. Das drei Wortmeldungen. Sie können während der Sendung und dann auch nach der Sendung bei uns direkt auf drs1.ch Ihre Meinung schreiben. Und natürlich können Sie auch heute Abend anrufen bei uns, und zwar auf die Nummer 0848 440 222. 0848 440 222. Die Frage ist die gleiche: Wie finden wir aus der Krise raus? Yvonne Dünser nimmt ihre Telefon ab und wird ein paar von ihren Anrufen zu uns in die Sendung geben. Jetzt schauen wir doch mal ein bisschen vorne auf das neue Jahr 2012. Schauen wir mal ein bisschen, was es für Szenarien gibt. Wenn man von dieser Krise redet, dann meint man oder meinen wir jetzt da primär einmal die Euro- und die Staatsschuldenkrise, die, wie man weiss, Auswirkungen auch auf die Schweiz, auf die Schweizer Wirtschaft könnte haben. Viele Ökonomen sagen, der Bankrott von Griechenland, der ist eigentlich unausweichlich. Und es gibt andere, die sagen, eigentlich de facto ist er schon im Gang. Und die Banken haben bis jetzt, beziehungsweise die EU hat bis jetzt nur Zeit gekauft. Sie nicken, Gerhard Schwarz.
Ja, ich bin absolut einverstanden. Griechenland ist bankrott. Und ich glaube, das ist einer der Fehler von der Vergangenheit. Und leider sind wir aus dem immer noch nicht draussen, dass man nicht ehrlich genug ist, um das eingestehen, sondern eigentlich versucht, permanent mit allen möglichen Instrumenten letztlich zu verhindern, dass alle Leute sehen, wie es um Griechenland steht. Es ist ein Land, das bankrott ist, und das ist auch nicht so etwas Aussergewöhnliches. Wir wissen aus der Geschichte, dass es unzählige Staatsbankrott gegeben hat. Das gehört eigentlich zu unserem System. Genauso wie Unternehmen hin und wieder bankrott gehen müssen, sollten auch Staaten hin und wieder bankrott gehen. Wenn ich noch etwas sagen darf, ich bin sehr froh, dass Sie eben gesagt haben, Euro- bzw. Staatsschuldenkrise, weil es ist natürlich nicht in erster Linie eine Euro- oder Währungskrise, sondern in erster Linie eine Verschuldungskrise. Hauptsächlich in Europa, aber natürlich nicht nur in Europa. Wir haben auch viele andere Länder. Also Amerika ist natürlich mindestens so verschuldet.
Sehen Sie das gleich, Herr Strahm, dass der Bankrott eigentlich unausweichlich ist von Griechenland?
Ich sehe auch nicht, dass Griechenland sich erholen kann, selbst wenn man jetzt die Schulden alle übernehmen für Griechenland. Das wäre an sich möglich. Ich meine, Griechenland ist 2% vom Bruttoinlandprodukt von ganz Europa. Das wäre möglich, aber selbst dann, wenn man das macht, ist Griechenland nicht konkurrenzfähig. Ich kenne Griechenland seit 30 Jahren. Die hatten noch eine kleine Industrie gehabt. Die haben selber Textilien, Leder, Haushaltartikel hergestellt. Das ist alles weggefegt worden in den letzten 10 Jahren, dank der hohen Kaufkraft mit der EU, mit dem Euro. Das ist alles China-Ware, die jetzt dort reingekommen ist. Und es gibt keine Industrie mehr. Und im Gegensatz zum Beispiel zu den Nordländern, Schweiz, Deutschland, Österreich, Holland, wo eben ein gutes Bildungs- und Berufsbildungssystem hat, hat Griechenland das nicht. Mit anderen Worten, die haben gar nicht die technologischen Fähigkeiten, jetzt eine Ersatzindustrie aufzubauen. Darum bleiben sie ein Schuldenland. Sie bleiben ein Handelsdefizitland. Und ich sehe auf Dauer auch nicht, wie Griechenland jetzt im Rahmen der Eurozone langfristig könnte jetzt aber, aus der Situation...
Aber was heisst das denn? Das heisst wirklich Abschied vom Euro und die müssen ihre eigene Währung wieder haben.
Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Nein, es ist eine Frage. Aber
wahrscheinlich wäre es Griechenland besser gegangen, wenn es außerhalb der Eurozone gewesen wäre. Und es ging auch heute besser, wenn sie außerhalb der Eurozone wären, weil die Abwertungsmöglichkeit ist einfach eine sehr gute Möglichkeit gewesen, um unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen zwischen verschiedenen Ländern aufzufangen und trotzdem irgendwo wettbewerbsfähig zu bleiben.
Aber jetzt sind sie drin. Und das heisst, Herr Strahm?
Da bin ich schon der Meinung, wenn sie eine eigene Währung hat, können sie abwerten. Mhm. Das hat Amerika immer gemacht. Amerika hat zum Teil eine marode Industrie, hat abgewertet, ist konkurrenzfähig geworden. England gleich und Griechenland kann das nicht. Aber vielleicht muss man jetzt aufpassen, und das ist jetzt das Gefährliche. Es kommen jetzt sehr viele ideologische Momente rein, dass man nachher sagt, Achtung Griechenland oder Achtung Süditalien ist nicht mehr konkurrenzfähig, der Euro bricht zusammen. Oder, und da kommt jetzt ein gefährliches Bashing, eine gefährliche Denunziation von der ganzen europäischen Währungskonstruktion rein, wo eigentlich Nordeuropa nicht verdient hat. Bis jetzt hat man sich müssen durch natürlich durch politische Prozesse, und die sind natürlich langsam, hat man müssen einmal die vorläufige Sanierung durchführen und vor allem jetzt auch eine Schuldenbremse einführen. Aber bis jetzt seit 3 Jahren wird jetzt auch vom Zusammenbruch vom Euro gezeigt. Im Fernsehen sieht ihr den Euro nur noch als zersplitterte Goldmünze. Oder? Das ist schon eine Manipulation von der Meinung. Aber die europäischen Regierungen, die starken nordeuropäischen Regierungen, haben es bis jetzt zustande gebracht, ein Management einigermaßen herzubringen, dass das nicht passiert ist.
Ich glaube, das, was Sie sagen, ist ein wichtiger Aspekt, nämlich dieses sozusagen Südeuropa-Bashing. Also da, wenn man so will, ist es etwas, was schon im Kern der Euro-Gemeinschaft drin liegt. Man hatte gehofft, mit dem Euro eine Homogenisierung dieses großen Wirtschaftsraums zu schaffen. Und jetzt passiert was Ähnliches, was zum Beispiel in Italien immer ganz hoch aufgeladen war, der Norden gegen den Süden. Und das ist sozusagen ein Virus, der jetzt Gesamteuropa angesteckt hat. Und da muss man tatsächlich aufpassen, dass diese ideologischen Feindschaften nicht eben ins Europäische hineinschwappen.
Aber Herr Schneider, natürlich, es geht nicht um Ideologie und schon gar nicht um irgendwelchen Rassismus, aber es geht natürlich darum, dass die Euro-Konstruktion ganz stark politisch dominiert war und die wirtschaftliche Realität, nämlich die enorme Unterschied in der Wettbewerbsfähigkeit, auch im Entwicklungsstand zwischen Nord-Süd ist ein bisschen plakativ, aber einfach zwischen den einen Ländern und den anderen Ländern einfach auf die Seite geschoben hat und gesagt hat, wir wollen jetzt den Euro als politisches Projekt. Und das ist, glaube ich, der Geburtsfehler gewesen. Eine Währung hat natürlich eine politische Dimension, aber sie kann die wirtschaftliche Realität nicht völlig ausblenden.
Gut, aber man kann ja sagen, das gehört ja zur Politik auch, also zur nationalen Wirtschaftspolitik, solche Ungleichgewichte auf die Rücksicht zu nehmen und so gut es geht, sie auszugleichen. Also insofern ist das, sagen wir, ist der politische Wille, diese ökonomische Homogenisierung in Europa zu schaffen, ja nicht von vornherein also, des Teufels.
Es geht nur ums Ausmaß. Es geht nur ums Ausmaß. Ja. Und ganz offensichtlich, das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren erlebt, ist eben die Diskrepanz zu gross gewesen.
Ja, und von Griechenland wissen wir ja, dass sie mit Betürkten
gefälscht.
Ja, ja, eben, das noch ist natürlich ja.
Gut, also jetzt haben wir im Prinzip die beiden Varianten und eigentlich auf dem Tisch, oder? Einerseits so ein bisschen das Primat von dieser Idee, Europa, von der Solidarität, wo man sich auch hilft, und umgekehrt die Wirtschaft, die Schulden, die einfach das geht so nicht weiter. Jetzt möchte ich konkret eigentlich zwei Szenarien anschauen. Das eine Szenario wäre, es muss doch irgendwie einen Hinterzimmerplan B geben, dass bereits überlegt wird, es geht nicht, wir müssen Griechenland und allenfalls auch Italien aus der Währungsunion entlassen. Das würde heissen, dass am Sonntag, am Mittag, kommt vielleicht um 12 Uhr die Nachricht, am Montag sind die Banken zu und am Dienstag gibt es wieder Drachmen und Lire. Wenn Sie das so hören, ist das...
Ja, es gibt die Gerüchte, ich würde es auch nicht völlig ausschliessen. Es ist einfach unglaublich schwierig, oder? Es ist einfach viel, viel schwieriger, eine Einheitswährung einzuführen, als nachher aus dieser Einheitswährung wieder auszuscheren, weil natürlich die Angst und das Gefühl, dass so etwas passieren könnte, nur dass wir jetzt schon im Radio über das diskutieren, führt natürlich zum entsprechenden Verhalten bei den Wirtschaftssubjekten, bei den Einwohnern von Italien und von Griechenland und natürlich auch auf dem Erd. Und darum ist es extrem schwierig, so etwas wirklich unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit zu planen. Aber ganz auszuschliessen ist es nicht. Und eigentlich müsste so ein Plan, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Hitzig, so ein Plan müsste es eigentlich geben, weil das ist einfach nicht ganz auszuschliessen.
Wie sehen Sie das, Herr Strahm?
Ich bin der Meinung, dass sogar überzeugt, dass solche Pläne auch bestehen, sowohl bei der Europäischen Zentralbank wie auch bei der Deutschen. Aber vielleicht muss man einfach eins sehen, von der reinen Ökonomie, von der engen Wirtschaftsbetrachtung her ist viel zu wenig Verständnis für die politischen Prozesse. Der politische Prozess ist nämlich, dass man erstens muss in diesen Südländern einmal die Verschuldung, die zunehmende Verschuldung stoppen. Nicht die Schulden abbauen im Moment, sondern das Loch sozusagen. Oder es ist jedes Jahr ist die Schulden höher geworden.
Das haben wir ja jetzt in die Hand genommen.
Und das ist nicht leicht gegangen, weil die Regierung Kraft nicht hatte. Ich möchte erinnern, in diesem Jahr sind alle südeuropäischen Regierungen weggeputzt worden. Alle wegen der Krise, wegen der Finanzkrise und wegen dem Sparprogramm. Das ist nicht leicht. In Südamerika hat man das immer nur unter Regime von Militärdiktaturen können machen. Und da hat es Druck gebraucht. Und vor allem die Deutschen haben da Druck ausgeübt, weil sie natürlich auch sie vorher betrogen worden von den Griechen mit der Bilanzmanipulation und von den Italienern. Oder wenn die einmal so weit sind, dass die Schuldenbremse eingeführt wird als automatische Bremse und nicht einfach immer wieder politisch manipulierbar, dann wird, da bin ich überzeugt, wird man in Nordeuropa und von der Europäischen Zentralbank aus auch an die Sanierung der bisherigen Schulden gehen. Und dort, das haben sich bis jetzt die Deutschen und EZB gewehrt, aber das sind auch Szenarien, dass früher oder später das gemacht wird, was die Amerikaner, die Engländer, die Japaner mit ihren Staatsschulden auch gemacht, dass nämlich Notenbanken einen Teil von diesen Staatsschulden übernehmen. Notenbanken ist das gratis. Es gibt gewisse Risiken, nachher wegen Folgeinflation, aber das ist wahrscheinlich die nächste Phase. Und jetzt, was ich der Ökonomen, ich bin auch von dem Fach, was ich vorwerfe an den Finanzmärkten, ist, dass sie die Prozesse, die politischen Anpassungsprozesse, die Monate dauern, mehrere Semester dauern, nicht begreifen und sozusagen immer wieder in die Quere kommen und zuletzt sagen, die Politiker sind nicht in der Lage. Und dabei hat man es bis jetzt 3 Jahre lang, ist man fähig gewesen, die Krise einigermaßen zu steuern.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie mit dieser Art und Weise, wie jetzt die letzten 3 Jahre und gerade jetzt auch mit dem letzten Dezember-Gipfel von der EU, sind Sie eigentlich recht zufrieden? Man ist auf dem richtigen Weg.
Es gibt nichts anderes. Natürlich würde man anders vorgehen. Natürlich würde man Griechenland und Portugal nicht mit der Eurozone aufnehmen. Das sind Fehler passiert von einer Vor- und vorletzten Generation von Politikern. Natürlich würde man es anders machen, aber wenn man jetzt sieht, dass die Situation da ist, finde ich, hat einigermaßen Politik und auch die europäischen Währungsbehörden haben einigermaßen die Krise können steuern.
Herr Schwarz.
Also, ich bin einfach ein bisschen pessimistischer. Weil mein Gefühl ist, dass letztlich man zwar die letzten zwei Jahre die Krise gesteuert hat, wie Sie sagen, da bin ich schon bei Ihnen.
Aber nicht bewältigt.
Aber man hat sie nicht bewältigt.
Ja, das ist klar, aber das geht doch nicht in zwei Jahren.
Nein, natürlich nicht.
Die hat sich 15 Jahre aufgebaut, jetzt könnt ihr doch das nicht in zwei Jahren plötzlich lösen.
Das geht extrem lang, aber ich glaube, dass man trotzdem so einen Fall wie Griechenland auch als Exempel für die anderen Länder hat man viel konsequenter, haben Sie ja vorher eigentlich auch gesagt, den Bankrott durchziehen müssen, ohne sie unbedingt aus der Eurokrise aus der Eurozone auszuschliessen. Aber man hätte den Bankrott als Bankrott durchziehen müssen.
Da haben wir jetzt eine fundamentale Differenz. Was heisst, dass ein Staat Bankrott geht? Wir haben es nicht einmal zu Stand gebracht, ein Swissair oder ein UBS lag bankrott zu gehen. Ein Staat bankrott lag an, wie Griechenland. Heisst natürlich noch mehr Jugendarbeitslosigkeit, heisst Hunger, heisst Destabilisierung vom ganzen europäischen System. Das ist eine Schreibtischökonomie.
Nein.
Wenn man einfach sagt, wir es gibt eine Sanierung, ja. Aber die muss geordnet ablaufen und dann ist es nicht mehr Bankrott, sondern dann ist es eine Ablösung.
Aber Herr Strahm, also Sie als Ökonom wissen genauso gut wie ich, ein Konkurs ist etwas absolut Geordnetes. Der ist nicht ungeordnet. Ich rede nicht von irgendeinem Chaos, sondern ich rede nur davon, dass man ehrlich eingesteht, Griechenland ist bankrott.
Aber und Griechenland ist alles Menschen.
Und helfen den Menschen. Aber ja, nicht dadurch, dass sie unehrlich
aber
sind.
Nur noch kurz eine Verständnisfrage. Gibt es denn einen Bankrott innerhalb der Eurozone?
Ist grundsätzlich vorstellbar, ja.
Also da seid ihr wahrscheinlich jetzt ziemlich allein in der Meinung von der Währungspolitiker in Europa, und zwar nicht einfach aus ideologischen Gründen, sondern heute ein Land rauslösen,
ja, nein,
ob es
rauslösen.
Nur ein 8-Millionen-Land ist wie Griechenland, rauslösen aus einer Währung und 360 Milliarden Schulden sind noch da. Das ist,
Herr Strahl,
das
hat noch nie durch. Aber das haben ja nicht gesagt. Wie wird das dann konkret aussehen?
Also es gibt sehr wohl zum Beispiel die Möglichkeit, dass Griechenland ähnlich wie zum Beispiel Kosovo oder so als assoziiertes Mitglied, könnte man sagen, in der Eurozone drin ist, ohne Stimmrecht in der EZB, weiterhin der Euro hat und zum Beispiel eine Parallelwährung eingeführt wird in Form von der Drachme. Also da gibt es sehr wohl Denkmodelle und unter sehr anerkannten Währungspolitiker. Also es ist nicht so, dass das ist zwar ein bisschen der Courant normal in der Politik, aber ich glaube, die Währungspolitiker denken da schon ein bisschen weiter und da gäbe es Auswege. Und die wären besser als das, was man bisher mit dem Durchwursteln gemacht hat.
Ich bin der Meinung, dass das in der Schublade ist. Ja, aber also, es muss das richtige Zeitfenster sein. Ja. Und das ist bis jetzt nicht da gewesen.
Das wäre vor einem Jahr schon gewesen.
Gut, lassen wir das im Moment so stehen. Mal hören, ob wir jemanden am Telefon haben. Wer ist dran?
Wir haben momentan niemanden am Telefon. Wir haben vor allem Hörer, die schriftlich mitmachen heute Abend an der Sendung. Wir haben über das Protokoll von drs1.ch, wo man sich direkt melden kann. Und wir haben auch Leute, die mailen. Es ist recht ein pessimistischer Grundton bei unseren Hörern. Also wir haben zum einen ein Votum gehabt, wo zweimal auch gekommen ist. Es ging da sowieso nicht um eine Euro- oder Staatsschuldenkrise, sondern es ging um eine Bankenkrise. Und es ist eine absolute Illusion, dass das Geld, das in Griechenland oder in Portugal reingeschossen werde, dass das auch wirklich dort bleibe, sondern das ging in den Kreis zurück. Politiker retten ja eigentlich nur ihre Banken, dass das Votum von Herr oder Frau Hählen. Und da hat uns der Luciano Fasola geschrieben. Er ist im Kanton Appenzell Ausserrhoden daheim. Er hat einen Vorschlag, könnte man vielleicht in die Runde geben. Er meint, die unzählige Liegenschaftenspekulation in der Schweiz, um mal hier anfangen, die haben wir gelöst, indem wir einmal eine Sperre reingetan haben, 5 Jahre lang nicht mehr verkaufen. Er schlägt vor, man könnte doch die Wertschriften auf der ganzen Welt, überall, ebenfalls mit so etwas belegen, dass man einfach einmal ein bisschen eine Langsamkeit da reinbringt, eine Blockade quasi, wobei er schreibt dann unten schon, ich weiss, eine Utopie.
Darf ich gerade da einhaken? Also ich glaube, man muss bei einem eben vorsichtig sein. Krisenzeiten sind immer die Zeiten der Utopisten. Und das war ja auch, glaube ich, in diesen ersten drei Mails, aus denen Sie zitiert haben, Es keimt da dann immer die Vorstellung auf, es gäbe jetzt etwas ganz Grundsätzliches zu lernen oder es gäbe, sagen wir, wie bei einem Spiel wieder auf Null zurückzugehen oder den sauberen Schnitt zu machen. Oder auch, was Sie sagten, Herr Schwarz, eben man könnte mal sozusagen ein Exempel statuieren. Es ist dann auch die Zeit sozusagen des pädagogischen der pädagogischen Betrachtungsweise, also einer Betrachtungsweise, die so tut, als sei die Krise da, um uns irgendetwas zu lehren, so wie man auch immer davon spricht. Also die Natur lässt sich das nicht gefallen, die Natur lehrt uns jetzt etwas, indem sie wieder einen Vulkan ausbrechen lässt, das Klima ansteigen lässt und so weiter. Und da, glaube ich, muss man vorsichtig sein, dass man da nicht in so eine Art von Sünden- und Erweckungstheologie reingerät. Man spricht ja auch mal von Eurosündern. Ja, nicht?
Ich möchte noch mal rasch zurückkommen auf vorher. Wir haben gesagt, zwei Varianten. Das eine wäre Griechenland-Konkurs. Gala, das hat schon zu ziemlichen Diskussionen geführt zwischen dem Herrn Strahm und dem Gerhard Schwarz von Avenir Suisse. Die Alternative, es wird jetzt weiter gemacht. Es gibt Leute, die sagen, es wird weiter gewurschtelt. Aber das könnte doch dann auch heissen, dass man mit immer noch mehr Geld aus der Europäischen Zentralbank die System versucht, am Leben zu behalten. Und Sie, Herr Strahm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, das kann die Bank, die kann einfach Geld drucken und da passiert nichts. Aber das Stichwort ist doch, dann gäbe es eine Inflation in Europa. Was würde denn das heissen? Vielleicht, Herr Schwarz, auch in Bezug auf die Franken 20 Untergrenze, die die Schweizer Nationalbank verteidigen will. Das würde heissen, wir müssten auch wahnsinnig viel Geld drucken.
Ja, also fangen wir vielleicht zuerst mal noch bei Europa. Also Rudi Strahm hat ja gesagt, Inflation ist eine Möglichkeit. Halte ich auch für eine sehr grosse Möglichkeit. Inflation ist nichts anderes als letztlich Enteignung von den Gläubigern und von den Sparern. Ich würde nicht einmal ausschliessen, dass es sogar zu radikaleren Enteignungsformen kommt, also Zwangsanleihen beispielsweise, dass man Leute zwingt, dazu Staatsanleihen zu zeichnen, zum eben aus dieser enormen Schuldenberg, wo wir jetzt da aufgebaut haben, und zwar nicht nur im Süden, sondern ich meine, die Maastricht-Kriterien sind von den Deutschen zuerst gesprochen worden. Also auch die sind alles andere als Chorknaben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine andere Gefahr. Und das ist eine Art von Rezession über lange Zeit. Also dass man eine massive Sparpolitik macht, um eben von dem Schuldenberg zurückzugehen. Und Gürtel enger schnallen auf viele Jahre raus. Aber letztlich bin ich der Meinung, wir werden uns zwischen Pest und Cholera irgendwo bewegen müssen, weil wir müssen den Schuldenberg abbauen. Das haben wir jetzt über Jahrzehnte, haben wir über unsere Verhältnisse gelebt, und das müssen wir korrigieren.
Aber
ohne jede moralische oder irgendwo didaktische Komponente. Ich glaube, es geht einfach nicht auf Dauer über
die
Verhältnisse.
Aber die Amerikaner machen es doch vor. Die drucken einfach immer mehr Geld, und durch das wird das weniger wert und die Schulden werden weniger wert.
Also Amerika ist natürlich in einer speziellen Situation mit der Leitwährung als die einzige, immer noch trotz allem Supermacht dieser Welt.
Das und einen großen Binnenmarkt.
Nicht? Das ist wirtschaftlich nicht ganz vergleichbar mit Europa. Also, aber auf Dauer geht es auch in Amerika nicht.
Ich muss gleich etwas sagen zum Stichwort Inflation. Also Herr Schwarz, seit 1996, wenn man euch würde jetzt alles aufzählen, wo ihr immer Inflation vorausgesagt habt, auch für die Schweiz, hätten wir schon 12 Inflationen gehabt in der Schweiz. Dort müssen wir aufpassen, dass wir nicht jetzt einfach die Doktrin vom Lehrbuch übernehmen. Also. Wir haben immerhin eine andere Situation. Erstens, nicht wahr, Inflation heisst ja Produkteverteuerung. Wir haben nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa immer billigere Produkte importiert, immer mehr Haushaltgüter, Konsumgüter aus Ostasien, die billiger geworden sind. Und das hat Besitz und wird auch in Zukunft einen Deckel geben. Man kann nicht mehr die Inflation machen, die Lohnpreisspirale, wie in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Zweitens haben natürlich Notenbanken, und das haben viele Ökonomen von meiner Generation, ältere Ökonomen, noch nicht checken, die Notenbanken haben neue Instrumente, indem sie nämlich die Geldmengen wieder abschöpfen. Auch die Schweizerische Nationalbank. Wir haben jetzt eine ziemlich grosse Frankenmenge, die da rumzirkuliert in der Welt. Aber die kann die auch wieder zurücknehmen und abschöpfen. Das hat man vielleicht früher nicht gemacht. Aber was man kann lernen von den Amerikanern, von den Engländern, von den Japanern, die auch riesige Verschuldungen haben, dort hat früher oder später die jeweilige Notenbank einen Teil von diesen Staatspapieren übernommen. Weil die Notenbank kann ja schliesslich Geld aus dem Nichts schöpfen. Das kann sie nicht immer, da bin ich einverstanden. Das kann sie nicht ewig und muss nachher auch mit einer gewissen Limitierung das wieder abschöpfen. Aber dort sind besitzt die Europäer sehr dogmatisch gewesen. Und dort werden die Europäer umdenken. Ich interpretiere es sogar so, dass Frau Merkel und die Deutschen so hart waren bis jetzt, um taktisch Druck auszuüben, dass zuerst einmal die Schuldenbremse kommt und die Südeuropäer fast an den Rand vom Abgrund zu drängen, damit die Schuldenbremse kommt, ob psychologisch, politisch durchsetzbar ist. Aber früher oder später wird auch die Europäische Zentralbank helfen, die Schulden sanieren. Und das ist die beste Art. Alles andere ist viel teurer und schmerzhafter für einen Menschen, für die Bevölkerung.
Also da gibt es natürlich einen vehementen Widerspruch von mir, Herr Strahm, wenn Sie meine Artikel nicht nur so selektiv gelesen hätten, sondern wirklich gelesen hätten, dann wüssten Sie, dass ich erstens ein bisschen einen weiteren und ein bisschen einen moderneren Inflationsbegriff habe als Sie und dass Sie deswegen zweitens in erster Linie die lockere Geldpolitik kritisiert haben. Und die lockere Geldpolitik habe ich kritisiert, auch in einer Zeit, wo ein Herr Bernanke beispielsweise von ganz vielen, ich weiß nicht von Ihnen, ich bin da nicht so in das Archiv gestiegen, ziemlich hoch gelobt worden ist. Und dort liegt ja das Problem, oder? In dieser lockeren Geldpolitik, die sich unter Umständen überhaupt nicht auf der Konsumentenpreisebene äußert, sondern eben in Form von Immobilienblasen, in Form von Aktienblasen, weil das Geld irgendwo hinfließt. Und das haben wir jetzt wieder, oder? Mit dem billigen Geld gibt es lauter falsche Investitionsentscheide. Wir haben viel zu billiges Geld.
Meine Antwort ist, es ist richtig, es ist billiges Geld gemacht worden, aber weil Banken nicht mehr Eigenmittel halten mussten, haben wir keine Puffer mehr gehabt. Und man kann auch sagen, es ist nicht die lockere Geldpolitik und die tiefen Zinsen, sondern Banken haben bis 100% von diesen Hauswerten das können finanzieren mit Krediten. Das ist in der Schweiz anders und darum sage ich, am Anfang steht auch die Regulierung vom Bankensektor. Das ist jetzt zwar nicht der Auslöser gewesen, aber das ist eigentlich der
Teufel. Das ist ein Stichwort, das ich gerne jetzt aufnehmen will. Und ich glaube, da sind sich viele Ökonomen auch darüber einig, sehr wahrscheinlich sogar Sie, meine beiden Diskutanten, die sich da vor allem streiten, der Rudolf Strahm, Ökonom, und der Gerhard Schwarz, Direktor von Avenir Suisse. Es braucht neue Regeln für die globale Finanzindustrie. Können wir uns auf das einigen?
Auf diese Formulierung können wir uns einigen.
Gut, wer soll die machen? Das ist die nächste Frage. Ich meine, das ist ja ein global vernetztes System. Wer soll damit anfangen? Ist das G20? Ist das der Zusammenschluss von den nationalen Zentralbanken, die sich in Basel trifft, wo die Regeln rausgibt? Wer soll das machen?
Ja, also zuerst muss man natürlich noch, weil der Herr Strahm jetzt ja schon zum zweiten Mal auf die Deregulierung als einer der wesentlichen Ursachen zu sprechen kommt, muss man doch noch mal da dazu etwas sagen. Oder? Es ist ja niemand an dem Tisch, nehme ich an, und auch sonst nicht gegen Regeln. Jede Marktwirtschaft, jede Gesellschaft braucht Regeln. Es geht also nicht darum, Regeln ja oder nein. Es geht darum, wie viele Regeln, aber viel mehr geht es eigentlich darum, ob man die richtigen oder die falschen Regeln hat.
Welche sind denn einfach, die richtigen?
Nein, es ist einfach, ich wollte nochmal die mehr zurückweisen, dass ausgerechnet der Bankensektor, der extrem reguliert ist. Also, wenn Sie in der Schweiz eine Bank eröffnen wollen, müssen Sie irgendwie 5 oder 6 Bundesordner einreichen, ein Dokument, nur zum zeigen, wie stark reguliert so ein Sektor ist. Also, der ist extrem reguliert. Die Frage ist, haben wir die richtigen Regeln gehabt? Und da gibt es für mich eine zentrale Regel, und da bin ich, Rudi Strahm, durchaus mit Ihnen einverstanden. Wird Sie vielleicht überraschen, aber das ist für mich ganz klar. Eigenkapital, Haftungsprinzip, dort haben wir massiv gesündigt, oder? Und dort müssen wir zurückkommen zu einem der Grundpfeiler von jeder offenen und liberalen Gesellschaft, und nämlich das Prinzip Haftung. Das heisst, man geht Risiken ein, wenn man gewinnt, dann wird man belohnt, und wenn man verliert, dann wird man bestraft. Und das haben wir eigentlich ausgehebelt. Und das war einer der massivsten Fehler, die wir gemacht haben.
Und durchsetzen muss das letzten Endes Politik. Das
durchsetzen
ist ja etwas,
muss das
auch
immer Politik.
Viel davon trägt war, dass in den letzten Jahren eigentlich das Primat, also die Vorherrschaft, eben die von diesen viel zitierten Märkten der Wirtschaft war und die Politik nur nach hinten angerannt ist.
Also ich bin froh, dass man wenigstens in diesem Punkt, und das ist ja noch interessant, eigentlich von links bis rechts ist man heute außerhalb vom Bankensektor, ich sehe es wieder anders,
ja,
eigentlich gleicher Meinung.
Ich habe Brady Dugan in seinem Interview gelesen.
Ja, und hoffentlich auch der nächste UBS-Präsident, der Axel Weber, der deutscher Notenbanker war. Aber dass man dort ein Konsens ist, Banken brauchen mehr Eigenmittel. Eigenmittel heisst auch mehr Eigenkapital, Aktienkapital. Das heisst, der Aktionär wird blüten. Das ist sozusagen der Buffer bei Krisen. Da sind wir uns, glaube ich, wahrscheinlich weitgehend einig. Und das ist ja interessant, dass weltweit jetzt eigentlich das in dieser Richtung läuft. Das System wird stabiler. Ich sehe jetzt aber eine Gefahr. Wir haben neben den etablierten Banken, also die sie dürfen Bank nennen, haben wir noch ein ganzes sogenanntes Schattenbanking. Schattenbanken, die Hedgefonds und alle die Finanzmarktinstrumente, die außerhalb der Banken sind, die riesige Summen umlagern, die nicht kontrolliert sind. In der Schweiz ist das zum Beispiel nicht einmal der Finanzmarktaufsicht unterstellt.
Und wer soll das kontrollieren?
Ich bin der Meinung, die müsste ja auch der Finanzmarktaufsicht unterstellt werden. Der FINMA wie die Banken. Oder die FINMA ist natürlich lang, ich habe das noch selber erlebt und Mitglied als Parlamentarier. Die Vorgängerin war ja die Eidgenössische Bankenkommission. Die hat natürlich aus Banker bestanden. Und die hat natürlich auch das Risikomodell von der UBS, vom Herrn Ospel 2004 abgesegnet. Banker haben das selber kontrolliert, so nach dem Motto, die Kontrollierten kontrollieren ihre Kontrolleure. Und das ist natürlich schon auch eine Art das Versagen der Politik. Aber warum hat die Politik versagt? Weil man die Bankenoligarchie hat eigentlich die Spielregeln machen lassen. Und dort haben wir jetzt wahrscheinlich in allen europäischen Ländern, auch in der Schweiz, einen gewissen Fortschritt. Mit Ausnahme eben von diesen Hedgefonds und diesen Spekulationsszenen.
Jetzt will ich es noch mal probieren. Yvonne Dünser gibt mir Zeichen, wir haben einen Hörer dran.
Jawohl, genau. Und zwar ist das der Marc Signer von St. Gallen. Er hat zwei Sachen, die er gerne möchte sagen. EZB soll Staatspapier aufkaufen. Und dann bringt er ein Wort oder respektive ein Land, eine Wirtschaft ins Spiel, wo jetzt auch über Chat-Protokoll kommen. Und zwar ist das China. Ich übergebe jetzt den Marc Signer.
Herr Signer, haben Sie eine Frage oder einen Kommentar?
Ja, eher einen Kommentar, würde ich sagen.
Bitte, wir hören Sie.
Ja, also eben, das Erste finde ich, die EZB muss endlich, und zwar ganz offiziell, weil jetzt haben sie es noch nicht gemacht, oder sie haben hinten durch das Zeichen Staatspapier aufgekauft, aber vorne durch immer gesagt, sie wollen das nicht machen. Und eigentlich müssten sie das eben machen, um die ganze Zinsspirale endlich zu brechen, dass die Zinsen nicht ständig ansteigen, weil das tut ja die Verschuldung enorm steigern. Und solange das nicht so passiert, können natürlich auch die ganzen Hedgefonds und all die können, spekulieren und so Gewinne erzielen, indem sie die riesigen Zinsen da können abholen von den Staatsanleihen, die mehr Steuerzahler von ganz Europa zahlen. Das ist mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist, China ist seit 10 Jahren in der WTO und seit 10 Jahren betreiben die Spiel von der Unterbewertung vom Yuan. Und das bedeutet, dass US- und europäische Produktion wandert ab nach China. Und China hat auch sehr protektionistische Haltung dazu zu der Wirtschaft. Also sie unterlaufen sehr viele Sachen, so dass eben wir eigentlich in unserer Wirtschaftsleistung eben auch zusätzlich geschwächt werden und so unsere Schulden nicht mehr können bewirtschaften. Und das sind Hintergründe, also wo einfach viel zu wenig diskutiert werden.
Einverstanden.
Ich würde die Analyse teilen. Wir müssen jetzt halt einfach, man kann das bedauern, in einer Welt leben, wo neue Player auf dem Weltmarkt auftreten. Man kann auch sagen, es war vielleicht ohne Fehlkonstruktion, dass man China in die WTO reingenommen hat, ohne minimale Grundregeln, zum Beispiel gegen Zwangsarbeit. Oder in China ist faktisch noch eine Zwangsarbeit. Oder zum Beispiel mit flexiblen Wechselkurs einzuführen. Aber wir haben jetzt einfach China da und wir leben in einer Welt, wo die früheren Südländer, ich möchte auch erinnern, die früheren Schuldnerländer, auch in Südamerika, in Asien, sind heute Gläubiger geworden. Und die alten Gläubiger in Nordeuropa, in Nordamerika, sind heute Schuldner. Und wir haben da eine Machtverschiebung. Und jetzt wäre die interessante Frage, und ich hoffe, wir kommen auf die, was bedeutet das jetzt für ein Industrieland wie die Schweiz mit unseren hohen Preisen? Können wir noch bestehen? Ich bin zuversichtlich, dass wir das können, weil wir nämlich mit immer mehr mit Spezialitätenproduktion, mit maßgeschneiderten Lösungen, mit der Arbeitsqualität, auch dank einem Berufsbildungssystem, können konkurrenzfähig sein und zum Beispiel die Südeuropäer jetzt auf Gedeih und Verderb da verdrängt werden.
Vielleicht noch.
Ich würde doch ganz gern, ich finde es jetzt irgendwie noch originell, dass sowohl der Herr Strahm als auch der Herr Signer für mich eigentlich ein bisschen etwas widersprüchlich sagen. Auf der einen Seite sagen sie, man sollte eigentlich das Fieberthermometer zerschlagen, nämlich die steigenden Zinsen, die anzeigen, dass eben in Griechenland ein Problem existiert.
Also das habe ich nicht also, gesagt.
Nein, aber der Herr Signer hat das gesagt.
Ich habe das von ihm noch nicht verstanden.
Okay. Also, aber dort ist man quasi dafür, dass man eigentlich interveniert, damit eben die Märkte nicht so funktionieren. Und auf der chinesischen Seite, dort kritisiert man, dass der Staat interveniert und eben eine Wechselkurspolitik betreibt, wo eben der Wechselkurs festschreibt, zugegebenermaßen auf einem tiefen Niveau. Aber wenn man dort freiliest, dann hätte man ja eine Situation, wo man zum Teil in Europa kritisiert. Aus meiner Sicht müsste man in beiden Fällen eben möglichst das freilassen und nicht so intervenieren.
Der S1-Doppelpunkt-Forum, es ist bereits Viertel vor neun und ich will jetzt eigentlich nochmal erstens den Peter Schneider, den Psychoanalytiker, ins Spiel bringen und die jetzt zum Teil doch sehr technische Diskussion nochmal ein bisschen oben abholen und ihm fragen, wie reagieren eigentlich, und ich kann mir vorstellen, es geht vielen Menschen da draussen, ganze Gesellschaften, ein Haufen Politiker, so, wenn sie merken, man hat eine Entwicklung nicht mehr im Griff. Was macht das mit dem Mensch?
Ja.
Große Frage.
Große Frage, genau. Ich glaube, es macht nichts Einheitliches mit dem Menschen und ich glaube, die Reaktion unterscheidet sich je nachdem, ob man eben sich auf Krisen einstellt, also ob man, und das wäre sozusagen der spezifisch psychoanalytische Beitrag jetzt zu einem ökonomischen Thema. Die Psychoanalyse hat ja auch so etwas wie eine ökonomische Theorie des Psychischen. Wenn man davon ausgeht, wie die Psychoanalyse es tut, dass die Psyche eben an sich etwas Krisenhaftes ist und gar nicht anders funktioniert als krisenhaft, dann ist die Krise natürlich etwas, mit dem man immer zu tun hat. Und darum ist dieses Wort vom Durchwursteln auch gar nicht so schlecht. Man erfährt nämlich, dass man sich eigentlich immer durchwursteln muss und sozusagen nicht zu einem paradiesischen, entweder in der Zukunft angesiedelten Zustand oder zu einem paradiesischen, in der Vergangenheit angesiedelten Zustand zurückkehren kann. Und ich glaube, wenn man das auch im ökonomischen Denken, da ist es ja auch durchaus zu Hause, dieses Denken, wenn man da Abschied nimmt von Vorstellungen, sagen wir müssen zurück zu irgendeiner Urform des Wirtschaftens, also oder zur Golddeckung der Währung oder was immer da sozusagen die rückwärtsgewandten Utopien sind, oder zu sozusagen irgendeiner neuen Form des absolut nachhaltigen Wirtschaftens, sozusagen die Utopie in der Zukunft. Dann ist man jedenfalls besser auf Krisen eingestellt. Was man da konkret machen kann, ist daraus lässt sich natürlich noch nicht daraus ableiten.
Dann ist das, viele Leute beanstandet ja immer das Gerede von der Krise, das macht alles nur schlimmer. Dann ist das eigentlich nicht so. Dann gehört nämlich durch das auch dazu, dass man das immer wieder anschaut und effektiv thematisiert und den Leuten auch sagt, wir leben in dieser Zeit und das gehört dazu.
Ja, natürlich. Es gibt natürlich Krisen, die sich derartig aufdrängen. Also die letzten Monate, es gab keine Zeitung, die nicht auf der ersten Seite täglich wirklich die Euro-Krise als Thema hatte. Das ist natürlich, das kann kein Courant normal sein. Also man kann nicht...
Aber ich will noch schnell etwas zum Durrwurstler sagen, Herr Schneider. Ich glaube, da gibt es ein Missverständnis. Für mich ist Durrwurstler der Ausdruck von einer politischen Haltung, die glaubt, man könne Krisen letztlich managen. Das ist für mich Durrwurstler. Und Akzeptanz der Krise heisst, es gibt aber in der Wirtschaft Schwankungen über die Jahre hinweg, Konjunkturzyklen, es gibt ab und zu auch Strukturbrüche und die können wir nicht vermeiden, sondern wir müssen akzeptieren, dass die dazugehören.
Also jetzt können wir höchstens ein bisschen dämpfen
und die schlimmsten Folgen korrigieren, aber wir können sie letztlich nicht vermeiden.
Und da haben wir zu lange geglaubt, dass das ging. Ich möchte auch warnen, Herr Schwarz, dass wir jetzt nicht in einen Fatalismus kommen und einfach sagen, Krise gibt es, Schwankungen gibt es,
und der Markt wird es regeln.
Und der Markt wird es regeln, aber hört, wir haben Millionen und Millionen in Europa. Millionen von Jugendlichen, die jetzt zahlen durch ihre Arbeitslosigkeit und auch durch Armut oder Verarmung für etwas, was sie nicht verursacht haben, was Finanzmärkte verursacht haben, die jahrelang masslos verdient haben. Das klingt jetzt vielleicht etwas polemisch, aber das verstehen die Leute nicht.
Aber jetzt wären sie wirklich ideologisch. Weil die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, wo die höchste ist in Europa, ist nicht eine Folge von Finanzmärkten. Die Schuldenkrise in Europa ist nicht eine Folge von der Bank und von den Finanzmärkten, sondern davon, dass Schulden von 100%
und mehr. Es ist nicht eine Sache von der Verschuldung, sondern ich befasse mich seit Jahren mit der Berufsbildung. Die Länder haben kein Berufsbildungssystem, die haben akademische Ausbildungen und wer das nicht schafft, ist zwischen Stuhl und Bank, da sind wir gleicher Meinung. Aber ich möchte nochmal sagen, dass jetzt zusätzlich Millionen in Europa 20% Arbeitslosigkeit im Durchschnitt. Und mit Ausnahme vom deutschsprachigen Raum. Oder dass Millionen zahlen für etwas, was sie nicht verursacht haben, und dass das nachher zu extremen Ideologien und Positionen führen kann, dann könnt ihr nicht sagen, das ist ideologisch.
Ich würde da gerne etwas dazu sagen.
Das ist vielleicht etwas, was die Ökonomen, dir, Herr Schwarz, jetzt müsst sehen, die Ökonomen haben aus ihrem Modell den Menschen ausgegliedert und die Auswirkungen, die sozialen Auswirkungen sind jetzt wieder im Zentrum.
Die Tatsache ist ja sicher, Herr Schwarz, dass bis weit in konservative Kreise sehr viele Fragezeichen an diesem System auftreten sind. Also ich erinnere daran, ein berühmter Konservativer, der die Biografie von der Margaret Thatcher geschrieben hat, wo die Märkte liberalisiert hat. Der hat im Juli 2011 gesagt, ich beginne zu glauben, dass die Linken doch recht hatten. Und im Herbst hat der Herausgeber von der Frankfurter Allgemeine, Schirmacher, nachdoppelt, der Finanzmarktkapitalismus bedroht die Demokratie. Der Kapitalismus in einer Sinnkrise, das muss Ihnen irgendwie als Liberale, wo eigentlich für die Freiheit von der Märkte ist, schon sehr zu denken gegeben haben.
Ja, absolut. Also, ich meine, das ist gar keine Frage, dass das, was wir jetzt in den letzten 4 Jahren erlebt haben, eine extreme Herausforderung ist für das System. Aber ich glaube nicht, dass wir eine bessere Alternative haben, sondern wir müssen das System als solches versuchen zu verbessern Und das können wir nicht mit irgendwelchem Feintuning machen, sondern das können wir eben nur, mit, indem wir es zurückführen auf ein paar wesentliche Grundsätze. Oder? Und
die Grundsätze,
und die Grundsätze sind eben nochmal, das ist die Haftung, die ganz zentral ist, das ist sicheres Privateigentum, das ist die Ehrlichkeit, von der ich schon
also ich mehrmals denke, jetzt kommen wir zum Kern von der Sache. Wie ist denn eigentlich der Mensch? Und da ist jetzt der Psychoanalytiker nochmal gefragt. Nein, alle sind sich einig gegen Exzesse, gegen die Boni-Kultur, gegen Gier, gegen überbordenden Individualismus. Aber ist denn das nicht ein Teil vom Mensch?
Eben, das ist das genau, vor dem ich warnen möchte. Also Krisenzeiten sind eben auch immer solche Zeiten, wo man dann so anthropologisch wird. Man überlegt sich, wie ist der Mensch? Oder man fängt wieder an, die Todsünden und in diesem Fall entweder die Gier oder den Neid genau aus der Mottenkiste zu holen. Und ich glaube, wenn man was lernen kann, jetzt auch von der Psychoanalyse, gut, mache ich halt für die Reklame, ist eben, dass der Mensch nicht ist. Also es gibt nicht den Menschen und es gibt nicht die Natur des Menschen. Ich glaube, diese berühmte Bestimmung des Menschen als Mangelwesen von Gehlen ist eben in der Hinsicht sehr treffend. Es gibt da, wo ein Kern sein sollte, gibt es eigentlich einen Mangel, den man immer wieder neu irgendwie füllen muss. Und das ist eben auch das, was ich mit dem Durchwursteln meinte. Also Durchwursteln ist für mich absolut kein negativer Begriff, sondern es ist ein Begriff, der anerkennt, dass die Zukunft halt etwas Offenes ist. Und dass wir tatsächlich, ich bin auch sehr fürs Feintuning, dass man da schrauben muss und da schrauben muss und mal schauen, was dann passiert. Also ich bin nicht für die reinen großen Rezepte. Und um auf den Markt zurückzukommen, ich glaube auch nicht, dass der Markt das ist, was entsteht, wenn man die Regulierung abschafft, sondern der Markt ist etwas, was sehr viel Regulierung von verschiedener Seite braucht, damit er überhaupt funktionieren kann. Nicht, das weiß jeder, der heutzutage einen Handyvertrag abschließt, dass selbst da, wo sehr viel Markt zu herrschen scheint, nur schon die Informationskosten derartig exorbitant sind, dass man lieber sogar das Doppelte des Handytarifs zahlen muss, als sich in diesen ganzen Mist da reinknien. Also,
ja. Also selbstverständlich, Markt ohne Regeln gibt es nicht. Oder? Das ist im Mittelalter auf dem Marktplatz. Es gibt immer Regeln. Verträge sind das wesentlichste Element, was man merkt. Für das braucht es eine gewisse Rechtssicherheit und so. Das sind wir ganz auf der gleichen Linie. Aber mit diesen Prinzipien, ich rede überhaupt nicht von irgendwelchen anthropologischen Gesetzmäßigkeiten, sondern ich rede von sehr einfachen Regeln, die sich bewährt haben, die sich in der Summe bewährt haben. Aber dass Leistung etwas bringen muss, dass Haftung ein wesentliches Element ist von der Gesellschaft.
Vertrauen auch in die Ehrlichkeit von anderen.
Ja, Haftung schafft Vertrauen, das ist gar keine Frage. Dass aber Bescheidenheit à la longue, kurzfristig nicht, aber à la longue sich lohnt. Und zwar für Staaten genauso wie für Individuen. Das ist nicht eine anthropologische Gesetzmäßigkeit, sondern eher für mich eine Form von Erfahrungswert.
Also ich bin als Emmentaler auch auf Bescheidenheit trimmet. Das hat man noch gelernt, ob im Gotthelf. Aber wenn ihr in einer Welt lebt, wo es natürlich andere gibt als Bescheidenheit, wo es die Gier gibt, die Exzesse gibt, braucht es gewisse Regulierungen. Und was wir jetzt, wir sind schon in einer gewissen Zeitenwende, in einer wirklich grundlegenden Revision vom ökonomischen Weltbild, weil der Markt tendiert zu Ungleichgewicht und zu Kollaps. Marktwirtschaft ist effizient, aber nie gerecht. Und da braucht es jetzt einfach Institutionen, neu. Das haben wir vor 20 Jahren noch weniger gehabt. Sie sind jetzt auch die Notenbanken, die Währungsbehörden, nicht nur Politiker, vielleicht zum Glück. Aber es braucht jetzt auch wieder eine gewisse Wiederherstellung von Vertrauen in die Institutionen.
Aber, und also uns läuft Zeit davon, aber etwas nicht mit dem Zusammenhang doch noch wundern. Jetzt haben die Notenbanken so viel eine wichtige Rolle, so viel Macht. Was passiert denn mit der Demokratie in diesem Zusammenhang?
Also das ist eine von den grossen. Der Paul Krugman hat kürzlich in einer Kolumne auch das dargestellt. Achtung, wenn wir natürlich nur ökonomistisch denken, zum Beispiel Sparprogramm auf Teufel komm raus durchziehen, von außen aufdrängt, dann ist das fast nur noch unter einem Regime von einer Militärdiktatur möglich. Das sehen wir jetzt in Südeuropa. Und dort braucht es ein Gleichgewicht. Auch die Notenbanken brauchen gewisse Kontrolle. Politiker sollen nicht täglich reinreden, aber es braucht eine gewisse demokratische Legitimation. Aber wir müssen einfach sehen, es sind neue Player, neue wichtige Figuren, zum Beispiel auch die Schweizerische Nationalbank. Aber es ist sehr gefährlich, diese Institutionen jetzt zu destabilisieren.
Also wir kommen nie mehr hin in dieser Stunde Sendezeit. Ich möchte aber abschliessen und aufhören, doch noch mit einem kleinen Ausblick, ganz zwei, drei Sätze. Was glauben Sie der Reihe nach, Peter Schneider, wie ist die Schweiz gerüstet für 2012, nachdem was wir jetzt ausbreitet haben?
Ach, ich spiele ja so ungern die Elisabeth, wie heißt die? Elisabeth Tessier, genau. Ich glaube, sie ist im europäischen Vergleich nicht schlecht gerüstet. Das sieht man ja auch an der relativ geringen Arbeitslosigkeit, an einer einigermaßen, also selbst die Exportindustrie ist ja nicht zusammengebrochen, trotz schwachen Frankens. Also ich bin verhalten optimistisch.
Rudolf Strahm, zwei Sätze.
Ich bin der Meinung, dass wir konkurrenzfähig sind, international konkurrenzfähig, trotz hohen Löhnen und hohen Preisen. Dank einer Industrie, die eben immer Technologie wieder hat fortentwickelt. Es kommt jetzt auf zwei Aspekte an. Der erste ist, wie kann sich die Nationalbank in Bezug auf einen Frankenkurs einigermaßen steuern und behaupten. Und zweitens, und da haben wir wenig Einfluss, wie ist die europäische Entwicklung, weil wir sie auf Gedeih und Verderb, ob man für oder die EU ist, wirtschaftlich von der EU abhängig.
Jetzt haben Sie noch weniger Zeit, Herr Schwarz.
Wir sind besser gerüstet als alle Länder ringsum und das ist leider zum Teil auch ein Fluch. Und wir sind besser gerüstet, weil wir trotz allem noch ein bisschen marktwirtschaftlicher orientiert sind als die meisten Länder in Europa.
Ich danke Ihnen drei herzlich fürs Gespräch.
Krise ohne Ende, was nun? Das ist das Doppelpunkt-Forum auf DRS1. Gäste von Daniel Hitzig sind der Gerhard Schwarz, Direktor von Avenir Swiss, der Rudolf Strahm, ehemaliger Preisüberwacher und Ökonom, und der Peter Schneider, Psychoanalytiker, Satiriker und Kolumnist. Diskussionsbeiträge können Sie nachlesen auf drs1.ch.
Forum.
Und schon ist es 9 und bei
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.